So, ich habe es angekündigt und habe jetzt ganz viele Gäste hier im Studio. Ich fange mal von links an. Hallo Maja, du kommst vom Frauenbildungszentrum.
Genau, vom Frauenbildungshaus Dresden.
Verein,
genau. Ja, da gibt es immer viel Verwirrung, mach dir keine Platte.
Genau, das jetzt habe ich dich auch ein bisschen lauter. Jan, du kommst von der Kampagne Jugendarbeit sichern.
So ist es.
Wunderbar. Und Nina?
Ich komme von der Kampagne Naus, also nicht auf unseren Schultern. Eine neue Dresdner Kampagne, die sich schon seit einiger Zeit mit den Auswirkungen der Corona-Krise beschäftigt und eine solidarische Antwort für ein Miteinander statt Ellenbogengesellschaft im Verteilungskampf geben möchte.
Mann, Gott, ist das ein Untertitel von biblischen Ausmaßen. Ja, und dann haben wir noch den Peter hier, so ein bisschen verschwunden hinterm Bildschirm. Hallo.
Hallo, ich bin auch von der Naus-Kampagne.
Okay, vielleicht können wir das jetzt tatsächlich noch ein klein wenig vertiefen und sagen, erzählt mal, was, wo ihr aktuell steht, was die Situation, also ich hatte es schon eingeleitet, es wird zu Kürzungen kommen in Dresden, das ist unabwendbar, das wird wahrscheinlich auch niemand sinnvoll diskutieren wollen, dass es zu Kürzungen kommen muss. Große Frage, die dahinter steht, ist, wo muss es zu Kürzungen kommen? Und Maja, du stehst für Gleichstellungsarbeit in Dresden. Jetzt kein allzu beliebtes Kind der Dresdner Stadtpolitik, wenn man das jetzt mal so vorsichtig formulieren darf. Wie ist eure Lage überhaupt so grundsätzlich?
Naja, ich würde sagen, wie du es gerade schon richtig beschrieben hast, die Lage ist in der Regel prekär. Zuletzt sehr prekär auch im aktuellen Doppelhaushalt. Ich weiß nicht, wer das so mitbekommen hat. Da sind auch die Mehrbedarfe nicht bewilligt worden durch den Stadtrat. Das heißt sozusagen, alles, was es eigentlich für die, und da reden wir nur über die bestehenden Projekte, eigentlich braucht, um ihre Arbeit gut und konstant machen zu können, wozu dann natürlich auch gehört, dass Mieten steigen dürfen, dass Gehälter steigen dürfen, weil es Tariferhöhungen gibt, die wichtig sind auszuzahlen, solche Sachen dort nicht bewilligt worden sind. Und das heißt, wir sind eigentlich aktuell schon auf einem Stand, wo wir ziemlich starken Kürzungen unterliegen. Und jetzt sozusagen sich zu überlegen, dass da nochmal wirklich krasse Kürzungen obendrauf kommen, ist natürlich für viele Projekte schlicht existenzbedrohend.
Mhm. Kannst du das ungefähr überschauen, wie viel Projekte im Bereich der Gleichstellung gibt es, die überhaupt von städtischer Förderung leben können?
Ja, also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Es gibt institutionell geförderte Projekte. Das sind um die 10 Projekte aktuell, dann gibt es noch Projekte, die immer so eine Projektförderung bekommen, die ja sozusagen jedes Jahr sich irgendwie ein neues Projekt ausdenken für ihre Arbeit und jedes Jahr wieder neu beantragen müssen. Und die stehen komplett vor dem Aus. Also das betrifft zum Beispiel bei uns im Verein das Frauenstadtarchiv. Das ist das letzte ostdeutsche Frauenarchiv, das nicht nur ehrenamtlich getragen wird. Und da ist die Ansage im Prinzip schon, ja, es wird versucht, die institutionell geförderten Projekte zu halten, aber dadurch können wir uns wahrscheinlich die Projektförderung nicht mehr leisten. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass dann auch die Förderung durch das Land für diese Projekte wegfallen, weil die nur Geld geben, wenn die Stadt Geld gibt. Und das bedeutet, dass halt diverse sozusagen kleinere Projekte auch wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht mehr existieren werden, eben zum Beispiel das Frauenstadtarchiv Dresden.
Das ist immer so ein Wahrnehmungsproblem, was die Jugendarbeit im Allgemeinen, da es ein bisschen kompakter verhandelt wird und es einen extra Jugendhilfeausschuss gibt dafür, der auch aus verschiedenen Quellen gefüllt wird mit Personal, die dort drin sprechen dürfen. Das habt ihr zum Glück nicht. Es geht auch um den deutlich größeren Happen. Jan, sprich mal, wie nehmt ihr die Lage wahr und in welche Richtung geht eurer Meinung nach die Reise?
Ja, genau. Also bei uns sind die Zahlen schon ein bisschen konkreter, eben auch genau durch die Situation, dass es den Jugendhilfeausschuss gibt und wir da sehr früh, nachdem die Kürzungen angekündigt wurden, in der Presse erstmal, auch im Jugendhilfeausschuss schon Vorarbeit gemacht wurde, Anträge gestellt wurde, dass das konkretisiert werden soll von der Verwaltung. Wir haben einen Schritt vorher auch im Prinzip dasselbe Problem wie in der Gleichstellung. Schon im aktuellen Doppelhaushalt wurden die Kosten eingefroren vom vorherigen Doppelhaushalt. Das heißt, es ist eine de facto Kürzung schon vorher da gewesen. Und jetzt sind die Zahlen vorgelegt worden bei uns. Das waren jetzt konkret 5,5 Millionen Euro, die da im nächsten Doppelhaushalt eingespart werden soll. Wenn man das umrechnet, sind es circa 40 Vollzeitstellen, die in der Jugendarbeit quasi nächstes, also die dieses Jahr noch da sind und nächstes Jahr weg sein würden.
Plus die dazugehörigen mageren Sachkosten,
genau,
die auf jede Stelle ja drauf gezählt sind. Ja.
Und ja, das bedeutet, also wenn man das nochmal ganz konkret anguckt, das wird wahrscheinlich nicht so sein, also das wurde in der Vergangenheit nie so getan in Dresden, dass jetzt bei allen Projekten ein bisschen weggenommen wird, weil ab irgendeiner Schwelle funktioniert es halt nicht mehr, sondern es werden Einzelprojekte abgeschossen werden und das sind mit 40 Vollzeitstellen kann man davon ausgehen, dass das dann 20 Projekte, Träger, Einrichtungen betrifft, also 20 Jugendhäuser oder Fachstellen, Beratungsangebote, mobile Projekte. Die wird es dann einfach weniger geben, wenn das so durch den Stadtrat geht.
Mhm. Nur ist das Organisationsniveau tatsächlich im Bereich der Jugendarbeit relativ hoch. Es gibt eine sehr dichte Strukturen, wo sich regelmäßig auch getroffen wird. Hinz und Kunz kennen sich und ja, es gibt eben viele Bereiche, die tatsächlich weniger organisiert sind und das scheint mir eurer Initiative hinaus, nicht auf unseren Schultern, ein bisschen initial gewesen zu sein dafür, dass ihr gesagt habt, wir müssen uns da jetzt irgendwie breiter organisieren und können nicht nur gucken, was da passiert.
Genau, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das geht auch so ein bisschen zurück auf das, was es ja im Frühjahr auch schon gab, als so Corona noch so ein großes neues Ding war, gab es ja schon die lokalen 5-und-5-Forderungen zu eben verschiedenen Bereichen, eben auch der sozialen Sicherheit, des Wohnraums und so weiter. Und da war die Idee, dass Leute sich nochmal zusammengesetzt haben, zu gucken, okay, das wird uns jetzt längerfristig beschäftigen, auch hier vor Ort, was sind so Themenfelder, was sind so Bereiche, in denen das Auswirkungen hat. Und unser Ziel ist es quasi, eine Plattform zu sein. Einmal, dass Akteurinnen untereinander sich da austauschen können, wie es ja hier jetzt auch schon passiert, die verschiedenen Initiativen, dann nicht alleine vom Rathaus zu stehen oder den Ellbogen ausfahren zu müssen und dass die Jugendarbeit sich jetzt gegen die Gleichstellungsprojekte wehren. Also das, was quasi jetzt eh schon passiert, noch zu unterstützen, Austausch nach innen, aber eben auch eine Plattform für Forderungen nach außen zu finden, um aufbauend aus den Erfahrungen, dass man schon mal gemeinsam in Dresden Forderungen aufgestellt hat, aufzubauen, zu gucken, okay, wir wollen Leuten, die eben in den Bereichen arbeiten, ehrenamtlich politisch tätig sind, eine Plattform bilden, um genau ihre Forderung lokal, aber auch überregional veröffentlichen zu können, den Druck zu erhöhen, all das, was es halt jetzt gerade braucht.
Mhm. Vielleicht nochmal den bangen Blick nach vorn. Es gibt also in dieser Woche wird das Oberbürgermeisteramt die Liste der Grausamkeiten, wie man so schön formuliert, verabschieden. Die Verwaltung wird Empfehlungen aussprechen, die werden in den Stadtrat eingebracht. Und niemand von uns jetzt hier am Tisch weiß davon. Also das ist so. Was erwartet ihr? Also was erwartet, was befürchtet ihr, was wird uns ab Ende der Woche für eine Diskussion hier beherrschen?
Also ich hoffe natürlich, dass unsere Vorarbeit und Öffentlichkeitsarbeit schon dazu geführt hat, dass auch im Oberbürgermeisteramt ein Umdenken passiert ist und sie eingesehen haben, dass es natürlich keine Option ist, die Folgekosten von Corona auf den sozialen Bereich abzuwälzen. Aber wenn ich mir das realistisch anschaue, halte ich das für nicht sonderlich wahrscheinlich und ich gehe davon aus, dass all diese Kürzungen, diese 12%, die jetzt schon durch die Presse geisterte, in diesem Entwurf so stehen werden für den Haushalt und dass wir dann viel zu tun haben werden, eben in den politischen Fraktionen zu überzeugen, dass man diesen Haushalt so nicht verabschieden kann, sondern dass da eben Gegenentwürfe in den Haushalt eingebracht werden müssen.
Schön. Ganz viele bedeutungsschwere Blicke am Tisch. Was erwarten wir? Ja, ich glaube, da kann ich mich Jan tatsächlich nur anschließen. Ich erwarte jetzt auch keine Wunder, vor allem nicht einfach mit langjähriger, inzwischen auch Erfahrung, was so stadtpolitische Entscheidungen in Dresden angeht. Ich kann aber vielleicht was dazu sagen, was ich mir erhoffe. Und ich erhoffe mir tatsächlich, dass wir es hinkriegen, breiter zu mobilisieren in dieser Stadt. Und zwar einen breiteren Widerstand auch dagegen zu organisieren, der nicht dann am Ende so aussieht, dass dann 50 Leute irgendwie vorm Rathaus stehen, sondern der tatsächlich eben einfach wesentlich breiter ist und viel mehr Menschen, die, also ich habe den Eindruck, oft wissen Menschen gar nicht, dass die Angebote, die sie nutzen, von solchen politischen Entscheidungen abhängen. Und ich glaube, es ist an uns, die Informationen darüber einfach weiterzutragen, dass Menschen, die auch einfach die Angebote nutzen und nicht nur die dort irgendwie festangestellt sind oder ehrenamtlich in den ganzen Trägern arbeiten, sondern vor allem die, die eben von den Angeboten profitieren, tatsächlich Gebrauch machen von den unterschiedlichen Möglichkeiten, ihren Widerstand zum Ausdruck zu bringen. Da können wir vielleicht nochmal später dazu kommen, wie das gehen kann. Genau.
Ja, es war schon so ein bisschen die Richtung, wo ich gerne gerade hin möchte. Ne? Das eine ist natürlich der Versuch, politische Parteien zu überzeugen. Und da kann man dann von bestimmten Mehrheiten ausgehen und sagen, okay, bestimmte Leute kriegst du, bestimmte Leute kannst du dich auf den Kopf stellen, das wird nichts. Wird es tatsächlich um die Frage gehen, einerseits, welchen Eindruck habt ihr, wie gut verstehen die Leute, die jetzt im sozialen Bereich arbeiten, da selbst erst einmal im direkten Kontakt sind, das organisieren, täglich irgendwo ihre Überstunden schrubben, um die Projekte so unterfinanziert, wie sie seit Jahrzehnten sind, irgendwie am Laufen zu halten. Wie klar ist nach eurer Beobachtung den Leuten, dass es wirklich ernst wird?
Also ich würde vielleicht so ein bisschen mit Blick aus meiner Praxis sagen, die Klarheit darüber, dass es wirklich ernst wird, ist auf jeden Fall da. Also zumindest sozusagen im Bereich der kommunal geförderten Gleichstellungsprojekte, aber ich rede auch viel mit Menschen aus anderen Bereichen in den letzten Wochen darüber und habe den Eindruck, dass das Wissen zumindest bei den Menschen, die in den Projekten angestellt sind, auf jeden Fall da ist. Aber das ändert natürlich nichts an dem, was du gerade beschrieben hast, nämlich dass die Menschen einfach ziemlich überausgelastet sind mit ihren Arbeitsinhalten sowieso schon. Und dass sie zum Teil auch, wenn sie sehr langjährig schon in diesen Bereichen in dieser Stadt arbeiten, einfach auch eine krasse Erschöpfung inzwischen haben, ne? Weil wir alle zwei Jahre die Situation haben, immer wieder erklären zu müssen, warum unsere Arbeit wichtig ist, warum unsere Arbeit wertvoll ist, warum unsere Arbeit bezahlt gehört. Und genau, und damit sozusagen immer wieder zu scheitern, macht halt über Jahre bis Jahrzehnte, und einige KollegInnen sind seit Jahrzehnten in diesen Bereichen professionell unterwegs, einfach auch eine krasse Ermüdung und Erschöpfung. Und deswegen brauchen wir auch nicht nur die Leute, die in den Institutionen irgendwie Lohn arbeiten, sondern wir brauchen dringend auch die Unterstützung der Menschen, die diese Angebote nutzen.
Mhm. Ihr von Haus, ihr knüpft ja eher genau an so einer Seite an, ne? Also Leute, die sich schon mal dafür interessiert haben, wie eigentlich Mieten in Dresden sich entwickeln oder sowas, und die sich dafür erwärmen können, da mal irgendwas auf der Straße zu tun. Was seht ihr so als, ja, Stört Jelatsch sozusagen? Was liegt auf dem Tisch?
Ja, also wir finden das halt besonders grotesk, dass man jetzt durch die Corona-Krise wieder nochmal deutlicher sehen konnte, wer von diesem System sowieso abgehängt wird, weil das hat sich jetzt nochmal intensiviert. Wer muss denn jetzt die Folgen tragen? Das sind Menschen, die ökonomisch schlechter dastehen, weil der Zugang ihnen durch ihre ökonomische Situation ihnen verwehrt wird, zum Beispiel eben zu Bildung oder zu bestimmten Angeboten. Und wenn wir schauen, wie rasant die Zahlen von zum Beispiel Gewalt in die Höhe gestiegen sind, aber eben auch zum Beispiel Schülerinnen, die mehr Unterstützung brauchten, weil sie eben nicht zur Schule gehen konnten und so weiter und so fort, was alles eben genau die Bereiche sind, die diese soziale Arbeit, die Jugendhilfe abfängt, dann finden wir das besonders grotesk, dass jetzt genau an der Stelle gekürzt werden soll, was man doch eigentlich gerade noch mehr braucht als sowieso zuvor. Genau der Bereich, der sowieso schon über Jahre hinweg die ganze Zeit eben das abfängt, was ein Staat und dieses Wirtschaftssystem eben nicht leisten können. Also ich glaube, das ist so für uns der Knackpunkt. Und dadurch, dass sich das lokal halt eben gerade so kristallisiert, ist das für uns auch eben gerade der Punkt, wo wir als Kampagne NAUS ganz stark mit unterstützen wollen und den Fokus darauf legen wollen, neben eben den, wie du gerade schon angesprochen hast, den Thematiken im Bereich Mieten oder auch Gesundheitsvorsorge, ist das eben so der Punkt gerade für uns.
Genau, und um da noch vielleicht mal ergänzen zu wollen, man hat es ja eben schon gehört, es ist irgendwie ermüdend, das immer und immer wieder machen zu müssen. Deswegen ist auf jeden Fall auch ein zusätzlicher Schwerpunkt zudem eben auch die Frage, okay, wie bekommt man bestimmte Bereiche, die einem gesellschaftlich wichtig sind, eben raus aus dieser Logik, raus aus der Förderlogik, raus aus dieser kapitalistischen Nützlichkeitslogik. Und da gibt es ja eben auch schon Ansätze, du hast eben Mietenwahnsinn schon benannt, also die Frage, wie kann Wohnraum eben vergesellschaftet werden. Genau, Zwangsräumung ist ja jetzt irgendwie auch ein großes Thema als Folge davon, dass Leute weniger verdienen oder ihre Jobs verloren haben. Das stellt sich auch wieder als Frage. Wir haben in Dresden irgendwie ein Gesundheitskollektiv, was schaut, wie man irgendwie medizinische Versorgung anders organisieren kann. All das sind Dinge, die wir quasi zusätzlich zu diesen jetzt lokalen, ganz konkreten Fragen irgendwie der Verteilung von kommunalem Geld klären müssen. Das sind quasi, sehen wir auch als unsere Aufgabe, solche Debatten, solche Ansätze zu verstärken und da eine Organisierung auch zu befördern, um eben langfristig genau aus dieser Logik auch irgendwie rauszukommen.
Wie groß erscheint euch die Chance, zu einer gemeinsamen Forderung zu finden? Ne? Also es gibt verschiedene Akteure, die es nicht völlig böse meinen mit sozialer Arbeit in der Stadt, die da schon ein Bewusstsein haben, die sei es, dass sie regelmäßig zu irgendwelchen Demonstrationen gehen oder selbst in irgendeiner kleinen Gewerkschaft sind oder sagen, irgendwo Politik machen im städtischen Rahmen oder sowas. Wie wahrscheinlich ist, dass sich dazwischen irgendwie ein klares Orchester von Forderungen finden lässt? Und wie könnte das passieren, dass man dahin findet?
Also ich halte es für inhaltlich jetzt nicht total abwegig. Ich glaube, dass wir jetzt hier gemeinsam sitzen, ist ja auch ein Zeichen. Und ich kann für mich und unsere Kampagne sprechen, das für uns total klar ist. Also wir haben uns jetzt als Aktive in der Jugendarbeit erstmal organisiert und versucht, Öffentlichkeit zu machen und irgendwie auch eine Lobby herzustellen. Aber das ist ganz klar, dass das in einem Kontext steht, dessen zu thematisieren, dass eben diese Kosten nicht auf den sozialen Bereich abgewälzt werden dürfen. Also gerade, was ja auch schon gesagt wurde, ne? Es ist nicht nur ungerecht und unsolidarisch, jetzt den Hauptleidtragenden dann auch nochmal zusätzlich Unterstützung zu nehmen, sondern es ist aus unserer Sicht sogar auch finanziell kurzsichtig. Wenn man sozusagen jetzt im sozialen Bereich spart, dann werden auch perspektivisch, wird man nur noch mehr Geld dort brauchen, um das wieder abzufedern. Und ich kann mir eigentlich nur schwer vorstellen, dass es Akteurinnen im sozialen Bereich gibt, die das anders sehen würden, die jetzt sagen würden, nee, wir kämpfen hier nur für unsere eigene Sache.
Ich hätte vielleicht noch eine Ergänzung. Also was natürlich ein Problem ist, auch in der Mobilisierung, ist die Unterscheidung in staatliche Pflichtleistungen und in sozusagen freiwillige Leistungen. Und da ist es so, dass genau bei den Pflichtleistungen, die staatlich scheinbar irgendwie anerkannt sind, als das müssen wir jetzt wirklich irgendwie als staatliche Struktur irgendwie leisten, dass dort eben diese Kürzungen nicht irgendwie derart ausfallen werden und deshalb umso stärker im Bereich der freiwilligen staatlichen Leistungen, in dem wir dann vor allem, also zumindest der Gleichstellungsbereich komplett reinfällt. Genau, aber ne, Kunst und Kultur genauso wie eben auch in der Kinder- und Jugendhilfe. Und da wünsche ich mir sehr, sehr konkret auch von den Trägern der Pflichtleistungen oder im Bereich der Pflichtleistungen eine ganz klare Solidarisierung mit den ganzen Projekten der nicht pflichtstaatlichen Leistungen und finde auch tatsächlich eine Diskussion der Sinn und Sinnlosigkeit dieser Unterscheidung und wo da eigentlich die Grenze gezogen wird, tatsächlich auch ziemlich überfällig. Aber das nur nebenbei bemerkt. Genau.
Ja, für uns ist es da eben wichtig, dass die einzelnen Forderungen durch die verschiedenen Interessenvertretungen halt einfach zusammengeführt werden, dass es legitim ist, dass da verschiedene Forderungen gestellt werden, aber es halt eben wichtig ist, sich auf einen bestimmten Grundkonsens zu einigen und den dann halt eben gemeinsam durchzusetzen. Für uns und ich denke mal für die anderen, die hier mit am Tisch sitzen, ist es halt da besonders wichtig, dass da auf so bestimmte Sachen geachtet wird, wie dass man sich zum Beispiel klar gegen Sexismus und Rassismus in dieser Arbeit und in den Projekten stellt und so halt eben über diesen Grundkonsens schafft, die Akteurinnen zu vereinen, mit den Forderungen das Ganze zu vereinen, um das eben, wie gesagt, durchzusetzen, indem man sich halt eben aufeinander bezieht, eine Plattform findet und sich gegenseitig darin stärkt, da das, was wichtig ist, durchzusetzen und eben nicht, wie jetzt alle schon auch gesagt haben, die Ellenbogen gegeneinander ausfährt, sondern da eben gemeinsam und solidarisch aus dieser Krise hinauszukommen.
Bedauerlicherweise hat es das natürlich in den vergangenen Jahren auch immer wieder gegeben, genau dieses Ellenbogenausfahren. Und nicht zuletzt sind es ziemlich große Anbieter, auch große kommerzielle Anbieter, die sich querfinanzieren aus Landesmitteln, städtischen Mitteln, Bundesmitteln und so weiter. Und die dann sagen, okay, das ist eine weitere Durststrecke, die wir da irgendwie so noch mit abhaken können. Und das ist quasi ja die gewerkschaftliche Frage, ne? Also wo verhindert man, dass da irgendwie eingeknickt wird allzu schnell in den Forderungen? Ne? Weil nachdem, Nina, was du vorhin sagtest, hätte ich ja den Eindruck, okay, man muss eigentlich fordern, dass mehr Geld in die soziale Arbeit kommt und zwar jetzt und sofort. Und ja, zwischen 12 Millionen Kürzung und vielleicht 5,5 Millionen Kürzung und vielleicht noch 1 Million mehr, die da irgendwie reinzupumpen wäre im Jahr. Dazwischen ist eine ganz schöne Spreizung und dann müsste man ja vielleicht auch versuchen zu verhindern, dass eben die Leute abhauen, oder?
Dazwischen ist eine ganz schöne Spreizung. Also ich glaube, sozusagen aus dem Gleichstellungsbereich kann ich es auf jeden Fall sagen, da ist die Forderung nicht, kürzt uns nicht bitte, sondern gebt uns das Geld, was wir brauchen, um unseren Job zu machen. Ich habe jetzt tatsächlich noch mit keinen Menschen auch aus anderen Bereichen gesprochen, die das nicht so sehen würden. Was es natürlich braucht, wäre da nochmal sehr viel Kommunikationsarbeit zu leisten, gar keine Frage. Genau, aber so ein erster total konkreter Anlass könnte zum Beispiel diesen Donnerstag die Stadtratssitzung bieten, wo wir, ich mach immer deine Überleitung.
Schön, ne? Hast du fein gemacht, Maya.
Genau, wo eben dieser Entwurf der Haushaltssatzung das erste Mal eingebracht wird und wo auf jeden Fall auch VertreterInnen, AkteurInnen aus dem Jugendhilfebündnis da sein werden, auch aus dem Gleichstellungsbereich und von euch auch, also von NAUS auch. Genau, und das wäre zum Beispiel ein sehr, sehr guter Anlass, um da miteinander ins Gespräch zu kommen.
Das denke ich auch. Also genau um 16 Uhr tagt der Stadtrat in der Messe diesmal. Und also wir als Kampagne Jugendarbeit sichern wollen auf jeden Fall ab 15.30 Uhr schon da sein und auch unsere gewählten VertreterInnen in Empfang nehmen und daran erinnern, was zu tun ist. Und ich denke auch, dass das eine gute Gelegenheit ist, da auch irgendwie Geschlossenheit zu signalisieren und gemeinsam für unsere Anliegen aufzutreten.
Nun, gesetzt den Fall, Menschen, die jetzt irgendwas ganz anderes im sozialen Bereich machen, nichts mit Jugend, nichts mit Gleichstellung, hören das jetzt und sagen, doch, eigentlich, ich muss, ne? Also ich denke da an sowas wie Hilfen zur Erziehung oder sowas, ist auch klassische Jugendarbeit, wird sich aber eher nicht am Jugendhilfetisch treffen, wenn das so die Einzelleute, die da irgendwie rumturnen. Wenn die das jetzt so hören, wo können die anknüpfen? Wo können die, also na klar, ganz logisch, am Donnerstag 16 Uhr in der Messe. Unter der Woche können sie euch auch erreichen, um anzuknüpfen und zu sagen, ich möchte gerne mitmachen, dabei sein.
Ja, wir haben auf jeden Fall eine Mailadresse, jugendarbeitsichern@posteo.de, ich glaube mit einem Unterstrich dazwischen. Genau, da können sich Leute auf jeden Fall melden, wenn sie sich beteiligen wollen. Wir sind auch über Twitter oder Facebook zu erreichen und da unter dem Label Jugendarbeit sichern zu finden. Und ich denke aber trotzdem, also am Donnerstag beim Stadtrat ist wirklich eine gute Gelegenheit, auch da hinzukommen. Und man kann sich auch ein Schild malen für sein eigenes Anliegen, um das nochmal auch präsent zu haben oder so. Und dann können wir auch alle miteinander nochmal ins Gespräch kommen, wie das weitergehen kann.
Ja, genau. Einmal eben da vor Ort ins Gespräch kommen. Oder genau, wir sind multimedial noch nicht ganz so gut aufgestellt, aber sind auch per Mail erreichbar. naus@systemli.org, also NAUS. Das nächste Treffen ist am 4. Oktober. Genau, den Ort kann man dann auch per Mail erfragen. Aber genau, wir freuen uns über eine Bandbreite an an Zuschriften, also sowohl Erfahrungsberichte vielleicht eben aus den Berufsfeldern, also wir haben die AG Arbeit, die auch so schaut, okay, wie hat sich denn das Arbeiten, wie hat sich das Arbeiten in verschiedenen Arbeitsfeldern denn verändert durch die Pandemie, durch die Auflagen, durch die Kürzungen, um solche Erfahrungsberichte auch nutzen zu können für politische Forderungen. Wenn Leute eben aus ihren Bereichen schon Forderungen haben, ist das natürlich für uns interessant. Wenn Leute Aktionsideen haben und noch Leute suchen, ist das interessant. Aber auch wenn Leute darüber in Austausch kommen wollen, wie man denn gemeinsam über den Status quo hinaus kommen kann, freuen wir uns natürlich da auch über Ideen, Fragen und motivierte Leute.
Genau. Und zu guter Letzt, der Gleichstellungsbereich hat keine gesammelte E-Mail-Adresse.
Nee, aber ihr seid ja recht gut organisiert.
Das Frauenbildungszentrum hat eine. Ich sage die jetzt der Vollständigkeit einmal noch. fbz@frauenbildungshaus-dresden.de. Da könnt ihr euch auch gerne hinwenden. Gerade um, da haben wir jetzt heute nicht so viel drüber gesprochen. Sonst natürlich auch ein großes Anliegen, nochmal einen feministischen Blick auf diese Situation zu werfen. Ne? Also wir reden ja hier von Bereichen, die primär in die Reproduktionsarbeit fallen, in der primär Frauensternchen beschäftigt sind, prekär beschäftigt sind, unterbezahlt beschäftigt sind. Also das Ganze, ne, verdient auch auf jeden Fall nochmal einen feministischen Blick darauf, was hier eigentlich gerade passiert. Und wenn Menschen Lust haben, sich daran zu beteiligen und sich da aktiv einzubringen, freuen wir uns sehr über Meldungen, Zuschriften, Anrufe. Auch wir haben eine Homepage. Ihr könnt uns auch anrufen, da gibt es eine Telefonnummer.
Okay, zack, bewegt euch. Hier gibt es auch auf dem Grundstück einen wunderbaren Saal. In dem können wir vielleicht das nächste Interview machen. Dann eben nicht mehr zu fünft, sondern zu hundertst oder so. Die verschiedenen Akteurinnen dieser Stadt ringen um die dreistesten Forderungen gegenüber der Stadt. Ich wünsche euch das Beste dabei und freue mich über euer Kommen und wünsche einen schönen Abend.
Danke für die Einladung.
Tschüss.